Willkommen zum philosophischen Frühschoppen, dem nachhaltigen Podcast. Heute mit dem Thema Green IT und Energiewende. Also, richtet schon mal eure Solarzellen gen Sonne und haltet die Windräder fest in der Hand, damit sie nicht wegwehen. Bei dem ganzen heißen Wind, den unsere Politikdarsteller so freizügig in die Luft verpuffen. Wenn das alles nicht hilft, um diese Folge hören zu können, bleibt noch die Option, an dem Heimtrainer einen Dynamo anzubauen und kräftig strampeln. Stellt man sich dazu noch vor, es geht bergab, fällt einem oder einer das alles noch viel leichter. Um nicht zu viel Strom zu verbrauchen, werde ich mich auch kurz halten. Nicht, dass mich Greta aufsucht und zurechtweist. Zu viel Aufregung erzeugt Schnappatmung und produziert vermehrt das so schlimme CO2. Also fangen wir am besten gleich an. Der Klimawandel steht wohl vorbereitet vor unserer Tür. Wir können uns zwar bemühen, diesen zu ignorieren, aber aufhalten wird es den Wandel wohl kaum. Von welchem Wandel ich spreche? Nun, es ist ein etwas düsteres Bild über unsere Zukunft. Warum? Weil diese Zukunft passieren wird. Bloß ein wenig anders, als es sich die meisten ausmalen. Wie jetzt? So kompliziert ist es dann doch nicht. Noch leben wir im Informationszeitalter. Und das braucht Strom. Überraschung! Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich Zusammenkünfte wie Fridays for Future wirklich ernst nehmen möchte. Es sind leider nur kindliche Absichten von Kindern, die Wasser predigen und Wein trinken. Auch wenn sie in diesem Alter besser noch keinen Alkohol zu sich nehmen sollten. Vermutlich haben sie heimlich zu lange am Klebstoff geschnüffelt, mit dem sie sich auf deutschen Straßen mit Vorliebe festkleben. Was für ein Urvertrauen in den deutschen TÜV und funktionierende Bremsen. Ich kenne Länder, da würde die Jugend nicht so lebensmüde auf der Straße herumlungern und hoffen, dass das, was da so angefahren kommt, auch bremsen kann. Ich vertraue hier auf Darwin und dass sich das Problem von alleine löst. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist und der kaum von unserer ach sozialen Gemeinschaft wahrgenommen wird, ist das Thema Müllvermeidung. Unsere Umwelthipster können es nicht lassen, ständig mit den neuesten Endgeräten ihren sozialen Status zu präsentieren. Mindestens alle 12 Monate kommt das neueste iPhone und so weiter, welches man unbedingt haben muss. Frau übrigens auch. Ganz egal, dass der Fertigungspreis für den Hersteller kaum 15 Euro übersteigt, rechnet man einmal die Kriegseinsätze zur Sicherung der benötigten Rohstoffe aus dem Preis heraus. Das wird ja nicht von den Unternehmen getragen, sondern vom Steuerzahler. Das fertige Produkt geht dann für mehrere hundert Euro in den Einzelhandel. Keine so schlechte Marge. Wen kümmern schon unterbezahlte Lohnsklaven, die im anderen Teil der Welt versuchen, ihr Dasein zu fristen? Eigentlich ist es ja kein Geheimnis, dass der Wohlstand der westlichen Welt auf der Armut der dritten Welt basiert. Aber an dieser Stelle soll es nicht um die nachhaltige Ausbeutung der Menschen gehen, die diese Geräte unter sehr fragwürdigen Bedingungen zusammenschrauben. Stellen wir uns lieber einmal die Frage, wo das veraltete Gerät unserer Hipstergesellschaft verbleiben darf. Die Antwort ist simpel, denn Menschen mit einem überdurchschnittlichen Einkommen denken nicht darüber nach, Geräte, die sie nicht mehr benötigen, gebraucht zu verkaufen. Das macht zu viel Arbeit und lohnt sich wenig. Also landet das Gerät so lange in der Schublade, bis festgestellt wird, dass wegen der kaputten Batterie es sich nicht mehr einschalten lässt und dann den letzten Weg in die Mülltonne antritt. Selbst wenn die Batterie tauschbar wäre, würde das keinen Unterschied machen. Das haben wir bei den alten Mobiltelefonen schon gesehen. Bei denen konnte man die Batterie noch problemlos herausnehmen. Wir produzieren jedes Jahr demzufolge einen erheblichen Berg an Elektronikschrott, der übrigens recht giftig ist und nur sehr aufwendig recycelt werden kann. Auf einem Internetportal auf dem man von den Nutzern produzierte Videos anschauen kann, sofern diese nicht willkürlich gelöscht werden, habe ich mir einen Beitrag angeschaut, wie jemand in über einer Stunde aus ein paar Kilo Elektronikschrott wenige Krümel Gold extrahiert hat. Die Menge der verwendeten Chemikalien lässt sich vielleicht mit dem gerade exorbitanten Goldpreis gegenfinanzieren. Aber seit ich das Video gesehen habe, frage ich mich, in welchem Ausguss die ganze zum Einsatz gekommene Flüssigkeiten gelandet sind. Die grünlichen Dämpfe, die bei diesem Prozess sehr sichtbar in die Luft entwichen sind, würde ich nicht einatmen wollen. Da hilft dann sicher kein Wunderhaarwasser gegen den einsetzenden Haarausfall. Dass Geräte, die nur kurzweilig in Verwendung bleiben, bis sie entsorgt werden, keine gute Umweltbilanz haben, verstehen schon recht viele Menschen. Das Problem ist, es kümmert sie nicht. Leider zahlen sie lieber ein paar Euro zusätzlich, um ihr Gewissen zu bereinigen, als ob diese Form des Ablasshandels wirklich etwas anderes bewirken würde, als die Unternehmen noch reicher zu machen. Immerhin kann Königin Kunde so besser schlafen. Und dann verschmutzen wir unsere Innenstädte nicht mehr durch die Benutzung der fossilen Dreckschleudern. Also erstmal alles auf Elektro umstellen. Wie der dafür benötigte Strom produziert wird, kümmert dann wiederum niemanden. Dazu fällt mir auch ein kurzer Einschub ein. Die überall umherstehenden mietbaren Elektroroller verursachen bei vielen Menschen enormen Unmut. Ein Grund dafür ist, dass die Nutzer dieser Transportmittel die Dinger einfach dastehen lassen, wo sie gerade meinen, sie würden diese nicht weiter benötigen. Da ist es egal, ob die Gerätschaft so quer über den Gehsteig abgestellt wird, dass jede Rollstuhl- oder Rollatornutzerin kilometerlange Umwege auf sich nehmen muss, um ans Ziel zu gelangen. Dieser entstandene Unmut äußert sich dann von einfacher Demolierung hin zur fachgerechten Entsorgung im nächstgelegenen Gewässer. Aus den Augen, aus dem Sinn. Jedenfalls so lange, bis die so freigesetzten giftigen Chemikalien, zum Beispiel aus den Batterien, im Trinkwasser angelangt sind. Aber das sollte auch kein Problem darstellen. Dann empören wir uns einfach. Gegen wen? Das wird sich dann schon noch zeigen. Im Zweifel ist der Wasserversorger schuld. Soll der mal gescheite Kläranlagen bauen? Aber zurück zum Thema. Also schalten wir erst einmal so viele Kraftwerke wie möglich ab. Kampf dem Atomstrom. Als ob das dafür benötigte Plutonium ein unendlich vorhandener Rohstoff wäre. Dass man Politikern nicht mal dann glauben kann, wenn sie einem einen guten Tag wünschen, lässt mich über andere Dinge nachdenken. Der Atomausstieg ist meiner bescheidenen Meinung nicht der Gefahrenstufe des Atommülls geschuldet. Seit wann haben Politiker Skrupel? Ich vermute in dieser Maßnahme eher das Vorhaben der Verschleierung, dass nicht mehr genügend Plutonium verfügbar ist. Abgesehen davon ist die Errichtung von Atomkraftwerken die erste Stufe, die erklommen werden muss, um zur Atommacht aufzusteigen. Und wer die Bombe hat, muss nicht in Sorge sein, von olivgrünen Menschenrechtlern besucht und zurechtgewiesen werden. Wieso man in einem weiteren Schritt auch den Kohlekraftwerken an den Kragen mag, möchte ich an dieser Stelle besser nicht erörtern. Wichtig bei all den Betrachtungen ist aber stets die Frage, woher nehmen wir die notwendige Energie für unsere ach so tolle Informationsgesellschaft? Die brauchen wir, um einerseits ständige neue Endgeräte produzieren zu können und andererseits, um diese tollen, blinkenden, piepsenden Kisten auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche betreiben zu können. Denn Ausschalten liegt schon seit langem nicht mehr im Trend. Wenn man dann noch darüber nachdenkt, welchen Gehalt Nachrichten haben, die permanent auf uns einprasseln, kann einem schon anders werden. Hot Sale, Summer Sale, Night Sale oder Black Friday. Wobei, schauen wir einmal, ob es nicht noch Zeiten geben wird, wo man sich eher vor einem Black Friday fürchtet. Ich vertrete die Auffassung, wir sollten anstatt eines Veggie Days besser einen Offline-Tag einführen. Das würde unserer reizüberfluteten Sinn sicher nicht schaden. Vermutlich werden wir viel schneller in die analoge Welt zurückbefördert, als uns lieb ist. Dann werden die schnicken Solarpaneelen auf den Häuserdächern bei einem Stromausfall kein einziges Watt ins Hausnetz einspeisen können. Denn was der freundliche Elektriker nicht verrät, ist, dass die Lade- und Steuerelektronik dieser Anlagen am regulären Stromkreis angeschlossen sind und bei einem Stromausfall nicht funktionieren. Ergo taut auch der Kühlschrank ab und die Glühbirne bleibt dunkel. Glück dem, der ein paar funktionierende Kerzen oder eine Taschenlampe mit vollen Batterien griffbereit hat. Abgesehen davon halte ich den Versuch, die Photovoltaik als ernsthafte Energiequelle zu betrachten, eher für nicht sinnvoll. Wichtige Punkte für meine Betrachtung sind der geringe Wirkungsgrad und die vergleichsweise kurze Lebensdauer von knapp 10 Jahren in Relation zum hohen Anschaffungspreis. Das ist ohne staatliche Subvention ein reines Minusgeschäft. Überlegt man sich anschließend noch, wie problematisch das Recycling ausgedienter Solarzellen ist, können wir einen großflächigen Einsatz der Photovoltaik nicht gutheißen. Ich möchte den Sonnenstrom aber nicht grundsätzlich verteufeln, denn es gibt durchaus kluge Anwendungen, bei denen sich das Ganze rechnet. Gängigstes Beispiel sind Parkscheinautomaten mit einem vergleichsweise geringen Energiebedarf und kurzen Betriebszeiten, die meist während der Sonnenphase stattfinden. Rechnet man hier wiederum, wie aufwendig die notwendigen Baumaßnahmen ausfallen, um zu so einem Parkscheinautomat ein Stromkabel hinzuführen, erscheint die ganze Betrachtung in einem komplett anderen Licht, wobei ich doch noch ganz ketzerisch die schönen alten mechanischen Automaten erwähnen möchte. Die kamen gänzlich ohne Strom aus und hatten auch funktioniert. Also sollte Mann und Frau sich besinnen und nicht jede Schraube zu einem Nagel umdefinieren, nur weil man einen Hammer hat. Meiner Meinung nach müsste unsere Gesellschaft konkret darüber nachdenken, wie man den Energieverbrauch tatsächlich reduzieren kann. Denn ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, unsere Verschwendungssucht durch alternative Optionen wie Sonne, Wasser und Wind befriedigen zu können, um den gesamten Stromverbrauch unterm Strich regelmäßig zu erhöhen. Vornehmlich sollte es um Reduktion gehen und nicht darum, noch viel mehr neue Verbraucher durch Elektromobilität ans Netz anzuschließen. Das erfordert aber von jedem Einzelnen, nicht in der eigenen Bequemlichkeit festzuhängen und über den eigenen Schatten zu springen. Wie gut Klima können wir wirklich? Wenn wir unseren Computer ständig aufrüsten, um sie 24 Stunden lang im Netz zu halten, damit wir Kryptowährungen zu unserer eigenen Befriedigung herstellen können, ist das unsere Vorstellung über Verantwortung? Ständig im Egoismus, um auf den besseren eigenen Vorteil bedacht zu sein, bringt uns sicher nicht sehr weit voran. Meine Antwort lautet: An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Wen? Na, unsere Gretels und Hänsels. Seit mehreren Jahrzehnten gibt es kaum noch mechanische Ausschalter an elektrischen Geräten, was dazu führt, dass diese stetig Strom konsumieren, wenn auch nur sehr gering. Betrachtet aber man die Menge der Geräte pro Haushalt übers Jahr hinweg, kommen schon einige Kilowatt zustande. In Unternehmen schaut es oft auch nicht viel besser aus. Viele Angestellte fahren ihre Systeme zum Feierabend nicht herunter und lassen diese über Nacht durchlaufen. So erspart man sich am nächsten Morgen die wenigen Augenblicke, bis der Computer verwendungsfähig hochgefahren ist. Ständig sind wir Menschen am Zeitsparen. Wenn man aber hinterfragt, was mit der ganzen gesparten Zeit angestellt wird, ist das auch so eine Sache. Mit der Familie gemeinsame Unternehmungen zu haben, schafft leider keinen Platz unter den Top 10. Alles ein wenig frei nach der Erzählung von Michaels Endes Momo. Aus Sicherheitsbedenken werden vereinzelte Unternehmen aktiv und fordern von ihren Angestellten, dass die Computer nach Feierabend ausgeschaltet werden. Die Idee, entwickeln Sie aber nicht selbstständig. Das tut ein externer Berater für Sie. Der Grund für den ganzen Aktionismus ist recht einfach. Denn jedes eingeschaltete Gerät ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko für Cyberangriffe. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit recht gering ist, aber auch aus Sicht des Brandschutzes sollten elektrische Geräte nicht über lange Zeiträume unbeaufsichtigt am Netz verweilen. Ich selbst kenne auch noch Gepflogenheiten aus den 80ern, dass während eines Gewitters elektrische Verbraucher vom Netz zu nehmen sind. Also Stecker raus! An dieser Stelle ist uns unser Fortschritt schon ein Segen, denn durch die vielen neuartigen Schutzmaßnahmen wie Überspannungsventile ist eine Menge der Elektrogeräte, welche durch einen hohen Spannungsimpuls beschädigt oder zerstört werden, erheblich gesunken. Ironie an der Gesamtsituation ist dann wiederum, dass diese geschützten Geräte eine eingebaute Obsoleszenz haben, plus dass sie sogar oft noch vor diesem gewollten Verschleiß auf dem Müll landen. Eine andere Absurdität fiel mir bei dem Unternehmen Google auf. Die haben ein sehr ressourcenschonendes, webbasiertes Betriebssystem entwickelt. Grundsätzlich würde dieses moderne System sogar auf über 10 Jahre alten Rechnern sehr performant laufen. Vermutlich auch noch auf viel älteren Geräten. Anstatt dieses Betriebssystem kostenpflichtig per Download oder auf einem Datenträger in den Handel zu geben, baut Google veraltete Hardware im neuen Design. Die Perversität ist, dass dieses Betriebssystem durch Google nur mit neuen Laptops in den Einzelhandel gegeben wird. Schaut man sich aber die Spezifikation dieser Geräte an, glaubt man in der Museumsecke des Fachhandels geraten zu sein. Kommen wir nun zum grandiosen Gedanken des papierlosen Büros. Im Großen und Ganzen muss ich zugeben, dass ich tatsächlich ein Anhänger dieser Initiative bin. Leider hapert es auch hier eher bei den Details. Trotz dass die Firma Adobe 1992 mit dem Portable Document Format, kurz PDF, eine technische Lösung für den Austausch nicht veränderbarer Dokumente geschaffen hat, dauerte es noch bis 2008, bis PDF in der Version 1.7 mit ISO 32000 standardisiert wurde. Der auf PostScript basierende Standard hat übrigens im Dezember 2020 eine Aktualisierung erfahren. Wer aber nun glaubt, die vielen tollen technischen Innovationen wie PDF und kryptografische Schlüssel zur Signierung würde das exzessive Ausdrucken von Anträgen oder Belegdokumenten erheblich reduzieren, der irrt leider. Auch hier findet sich eine weitere Absurdität wieder. Jedes bei einer Behörde in Papierform eingereichte Dokument wird aufwendig digitalisiert. Eine sehr tolle Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Für leider nur sehr wenige Menschen, die durch viele, viele andere wenig zu Ende gedachten Ideen freigesetzt wurden. Da muss man sich nicht fragen, wo das Waldsterben in Deutschland seinen Ursprung hat. Vielleicht ist aber diese Unfähigkeit der deutschen Verwaltung auch ein Segen. Denn wer weiß, an wen der Staat die personenbezogenen Daten seiner Bürger alles verkaufen würde, um ein paar extra Einnahmen zu generieren. Dass die Verantwortlichen hierbei keine Skrupel haben, zeigt bereits die jüngste Geschichte. Wenn Informationen erst einmal erhoben sind und diese noch digital verarbeitet werden können, schafft dies natürlich Begehrlichkeiten. Die hoch und heiligen Versprechungen sind dann schnell vergessen. Dass die Daten ausschließlich für den ursprünglich vorgesehenen Anwendungsfall verwendet werden. Das Ganze ist natürlich kein reines deutsches Phänomen. Diese Praktiken finden sich rund um den ganzen Globus. Mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt. Es hängt natürlich auch davon ab, welcher gewiefte Lobbyist dem vermeintlichen Souverän so zuflüstert. Genug jetzt erst einmal dazu. Kommen wir zurück zum Thema. Ein Punkt, der mich jedes Mal von Neuem auf die Palme bringt, ist die Auslegung, wie Geschäftsabschlüsse und deren Rechtsgültigkeit interpretiert wird. Ein dubioser Telefonanruf, bei dem man während des Abhebens sich mit einem Ja bitte meldet, genügt schon, um ein 2-Jahres-Zeitschriftenabo an der Backe zu haben. welches man nicht kündigen kann. Versucht man nun, bestehende Verträge über die vereinbarte Kündigungsfrist zu lösen, akzeptieren viele Konzerne ausschließlich eine schriftliche, formlose Kündigung. Wehe dem, der naiv genug ist und diesen schriftlich formulierten Wunsch nicht per Einschreiben versendet hat. Für diese Personengruppe verlängert sich der Vertrag natürlich automatisch um ein weiteres Jahr. Ganz egal, ob es sich dabei um Telefonverträge, vornehmlich bei der Telekom, die Bahncard oder irgendwelche Versicherungen handelt. Die Praxis ist immer dieselbe. Zahle, bis du schwarz wirst. Allein herauszufinden, was die postalische Anschrift für eine schriftliche Kündigung ist, artet in einer nervenaufreibenden Sucherei aus. Natürlich ist mir bewusst, dass eine solche Masche System hat und absichtlich so konstruiert wird. Ich habe aber auch die naive Ansicht, dass wenn Unternehmen diese ganze Energie lieber in die Verbesserung ihrer Produkte investieren, anstatt ahnungslose Verbraucher über den Tisch zu ziehen, würde diese ganze Praktik nicht notwendig sein. In den letzten 20 Jahren wurden von Städten und Gemeinden erhebliche Summen für eine flächendeckende Videoüberwachung ausgegeben. Das Versprechen lautete: Wir würden weniger Verbrechen erleben und unsere Sicherheit würde massiv verbessert. Der klassische Streifenpolizist verschwindet dafür von den Straßen. Dafür haben wir nun Überwachungszentren, in denen unzählige Kamerasignale zusammenlaufen und auf einer Vielzahl von Monitoren ausgegeben wird. Vor diesen Monitoren sitzen im besten Fall zwei schlecht bezahlte und übermüdete Mitarbeiter, die versuchen, alle Geschehnisse gleichzeitig zu erfassen. Dass dies nicht wirklich funktioniert, zeigt ein kurzer Blick auf die Verbrechensstatistik. Die ist nämlich seit der ganzen voyeuristischen Epoche nicht gesunken, sondern gestiegen. Ein Grund könnte darin liegen, dass eine Kamera schlecht in Gefahrensituationen eingreifen kann. Eine Möglichkeit, die der Streifenpolizist durchaus hätte. Wenn im günstigsten Szenario von den Beobachtern vor dem Bildschirm eine problematische Situation erfasst wurde und diese Information auch an Einsatzkräfte zügig weitergeleitet wird, vergeht doch einiges an Zeit, bis diese am Geschehen eintreffen und eingreifen können. Hinzu kommt noch, dass viele Menschen sich der ganzen Kameras gar nicht bewusst sind, so dass diese keine Auswirkung auf deren Verhalten haben. Das bedeutet, der versprochene Schutz ist gar nicht vorhanden. Er erlaubt lediglich im Nachhinein eine vereinfachte Aufklärung der Geschehnisse, anstatt einer tatsächlichen Prävention. An dieser Stelle haben wir nun erfahren, wie nutzlos diese ganze Technisierung eigentlich ist. Was uns in dem gesamten Bild aber noch fehlt, ist die Erkenntnis, was das alles kostet. Es beschränkt sich ja nicht auf die Beträge für Kamera, Stromversorgung und den Handwerker, der alles installiert. Auch Wartung ist ein erheblicher Punkt. Die Geräte gehen kaputt und müssen ausgetauscht werden. Auch kommt es hin und wieder vor, dass die Linse von der einen oder anderen Kamera verschmutzt ist. Dann wird jemand losgeschickt, der für Abhilfe sorgt. Das ist aber nur die geringste Aufwendung, welche für den ganzen Schwachsinn anfallen. Auch die Leute vor den Monitoren verlangen ein regelmäßiges Gehalt. Dass die Monitore in Gebäuden stehen, die im Sommer gekühlt werden müssen und im Winter beheizt sind, will ich jetzt nicht verraten. Denn das macht man nicht, um die Arbeitsbedingungen der Überwacher zu verbessern. Das ist notwendig, damit die Technik reibungslos funktioniert. Die ganzen Datacenter, welche die Signale weiterleiten, sind wiederum schwer zu beziffern. Aber ohne diese würde alles nicht klappen. Anstatt der fehleranfälligen Menschen gibt es bereits fortgeschrittene Lösungen, wo diese durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden. Die wird nicht müde. Wenn die Kraftwerke allerdings keinen Strom mehr liefern, wird an dieser Stelle auch Funkstille herrschen. Denn die KI muss ja auf einem Hochleistungscomputer laufen, der in Summe sein Return of Investment nach vielen Jahren erreicht, wenn überhaupt. Der Vergleichswert ist das nicht bedingungslose Grundeinkommen des professionellen Fernsehzuschauers. Wir sehen auch hier wieder, wie weitreichend die einfachen mathematischen Kenntnisse sogenannter Wirtschaftseliten sind, die solch einen Schwachsinn vorantreiben. Vielleicht sollte ich die Rechnung noch ein wenig realistischer gestalten und erwähnen, dass die KI keine natürlich vorkommende Ressource ist. Die wird von sehr teuren, hochspezialisierten Experten entwickelt. Wer ein wenig Einblick in das Thema Softwareentwicklung hat, weiß, dass solche IT-Projekte unendliche Geschichten sind. Es wird immer etwas zum Optimieren und Korrigieren geben. Leider gibt es nur wenige Menschen, die sich dieser genannten Umstände bewusst sind. Würde ich noch mehr Gedanken in das Thema aufwenden, würden sich mit Sicherheit noch viele weitere Aspekte des Irrsinns auftun. Das wiederum würde meine angepeilte Zeitvorgabe sprengen, die ich in bester Absicht vorhabe einzuhalten. Wie soll also unsere ideale Welt aussehen? Nun, ganz sicher nicht, wie es sich Herr Klaus Schwab vorstellt. In meiner romantischen Version geht es vor allem um Vertrauen und Fairness. Sicher wird es bei jedem System Menschen geben, die versuchen werden, ihre persönlichen Vorteile daraus zu ziehen. Deswegen glaube ich nicht an die ultimative Lösung. Mein Ansatz folgt der Idee Evolution statt Revolution. Weil der Mensch im Kern gut sein möchte, wird er es auch wieder schätzen lernen, wenn ein abgegebenes Versprechen auch eingehalten wird. Wenn es uns gelingt, eine Gesellschaft mit diesen Werten zu etablieren, steht uns das Paradies bevor, wo jeder Einzelne sich wieder auf sein Gegenüber verlassen kann. Damit meine ich nicht ein obskures Punktesystem, welches alle möglichen Fehltritte ahndet und Angst und Schrecken verbreitet. Ich möchte, dass wir nicht mehr in den Träumen anderer Menschen agieren, sondern unsere eigenen Träume entwickeln und leben. Dass wir zurückkehren in ein bewusstes Leben, in dem wir Sinn und Unsinn leicht unterscheiden können. Nicht den stets leichtesten Weg wählen, sondern sich auf ein Abenteuer einzulassen, anstatt unsere Lebenszeit einfach nur noch abzusitzen und verstreichen zu lassen. Die Angst vor dem Tod überwinden wir nur dann, wenn wir keine Angst mehr vor dem Leben haben. Das Glück wird der finden, der sich auch etwas traut. Dieser Podcast wird euch präsentiert von elmer-dot.com. Wenn euch die Inhalte gefallen haben, freue ich mich über ein Abo oder ein Like. Gern dürft ihr auch euren Freunden und Feinden von mir erzählen. Besucht mich ruhig auf meiner Homepage elmer-dot.com, der Blog rund um IT und Technik. Lasst gern auch einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat. Also, bis bald!